SWR 2 Leben.
Das Frühstück war reichhaltig, ein Sonntagsfrühstück eben. Lachs und Ei, frische Brötchen, Müsli, Obst. Die Eheleute Katja Maschmann und Stefan Portwig räumen zusammen den Tisch ab. Mehrmals müssen sie hin und her laufen, vom Wohnzimmer mit den vielen Bildern über der Holzkommode in die Küche um die Ecke.
Du bist mir eingefallen, deckst gleich mal den Käse ab, den hast du gestern nicht abgegessen.
Also ich habe eine Scheibe gegessen, richtig bewusst.
Ja. Das ist nämlich ganz schön hart geworden.
Die beiden sind seit über 30 Jahren ein Paar. Sie haben in diesem Haus 3 Kinder großgezogen. Heute lassen sie es ruhig angehen. Unter der Woche aber, wenn sie berufstätig sind, ist das anders. Alles muss schnell gehen und einer bestimmten Ordnung folgen. So ist es zumindest bei Katja Maschmann, die als Lehrerin arbeitet.
Wenn ich morgens aufstehe, ist alles sozusagen schon in meinem Kopf vorgeplant. Ich muss meine Bettdecke über die Tür hängen, dann muss ich das Kaffeewasser aufsetzen, dann muss ich die Brote, fertig geschmierten Brote hinlegen, dann muss ich Wasser einlassen für meine Morgenwäsche. Und es muss alles genau hintereinander weg sein und es muss jeden Morgen gleich sein. Und wehe, jemand kreuzt meinen Weg, spricht mich an oder aber macht schon etwas, was ich eigentlich machen wollte. Also wenn mein Mann zum Beispiel dann schon den Kaffee gemacht hat, das bringt mich dann schon voll durcheinander. Ich brauche genau meinen Weg, wann ich woher gehen muss.
Ich finde das eigentlich ganz spannend. Also am meisten Spaß macht es dann Katja zu ärgern. Und dann, ich weiß das ja, und dann mal den Weg zu unterbrechen. Und dann, ja, das macht mir dann schon Freude. Also ich sitze noch in meinem Bett und freue mich und sehe das und finde das gut. Ich mag diese Marotte eben auch. Das ist eben so meine Frau und das ist schön.
Katja Maschmann grinst. Es mag schwer nachvollziehbar sein, aber ihr gibt diese genau festgelegte morgendliche Routine Sicherheit, sagt sie.
Also dann weiß ich sozusagen, der Tag startet gut. Alles passt so, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen kein Weg doppelt gehen, jeder Weg muss vorgeplant sein. Das sind so die ersten 10 Minuten, sind einfach müssen gerade laufen.
Die meisten von uns pflegen bestimmte Verhaltensweisen, die andere womöglich schräg oder komisch, vielleicht sogar nervig, mindestens aber unverständlich finden. Und oft merken wir es nicht einmal, ist uns gar nicht bewusst, was wir da tun.
Es gibt noch eine Macke oder Marotte, die ich auch pflege, das ist, dass ich nachts einmal aufstehe und unbedingt essen muss. Und zwar immer werde ich zwischen 2 und 4 wach und dann muss ich einfach aufstehen und was essen. Und irgendwann hat mein Mann das gemerkt und fühlte sich auch gestört. Deswegen habe ich das jetzt verfeinert und nehme die Sachen dann immer mit aufs Klo, wo es dann leise ist und dann kann ich da essen, ganz in Ruhe.
Schokolade, Nüsse, was auch immer sie nachts in der Küche so findet. Anschließend geht sie wieder ins Bett. Manchmal kann sie sich nicht einmal mehr an ihren nächtlichen Imbiss erinnern. Doch es gibt Hinweise.
Wenn mein Mann dann morgens aufsteht, dann sieht er sozusagen meine Spuren, die ich hinterlassen habe, wenn ich irgendwelche Nüsse verloren habe oder irgendwelche Papierchen irgendwo hingeknüllt habe. Das sind dann die Überbleibsel der Nacht. Und das Witzige dabei ist, irgendwann habe ich das meiner Mama erzählt und sie macht das auch so. Sie wird auch nachts wach und muss dann irgendwie sich ein Brot schmieren und warmen Kakao machen und sowas. Das ist eine Familienmarotte offensichtlich, von der wir nichts wussten.
Und es gibt noch eine Marotte, fällt ihrem Ehemann ein.
Dass sie dauernd deine Brille putzen muss.
Das stimmt.
Bis sie eigentlich nur noch stumpf ist. Mit irgendwas. Also mehr so 3-mal am Tag, gefühlt.
Mindestens,
ja. Wenn du immer denkst, du kannst da nicht mehr gucken, obwohl du ganz gut gucken kannst. Ja, das Brilleputzen ist auch so ein Ding.
Aber gibt er zu, auch er hat seine Eigenheiten.
Wenn ich so in Räumen sitze oder wenn mir langweilig ist, beim Arzt oder so, und dann sind irgendwelche Teppiche mit irgendwelchen Ornamenten drauf oder irgendwelche an der Decke irgendwelche Platten festgemacht, dann fange ich an, die so durchzuzählen, um zu gucken, wie viele das sind, aber auch eher so emotionslos. Am Ende hoffe ich immer, dass es dann irgendwie ein Ergebnis ist, was aufgeht, irgendwie was sich gut spiegeln lässt oder eine gerade Zahl ist oder so. Und dann denke ich so, ach, das ist ja schön, oder denke ich so, ach, nö, das ist ja doof, so ungerade Zahlen, dann bin ich mit dem Thema aber auch durch.
Und es gibt noch etwas, das der kaufmännische Angestellte gerne tut. Früher noch viel häufiger als heute. Auf Gehwegen, die mit Platten gepflastert sind, ist sein Blick oft stur auf den Boden gerichtet. Mit einem Ziel.
Nicht auf die Fugen zu treten oder extra auf die Fugen zu treten, das war in der Kindheitszeit dann immer noch verbunden mit irgendwelchen Geschichten, dass man dann, wenn ich dann auf die Fugen treten muss, dass ich dann abgestürzt bin oder keine Ahnung, ein Krokodil mich frisst. Das habe ich aber auch noch relativ lange gemacht, also auch noch durchaus in der Jugendzeit habe ich da immer noch ertappt und ganz selten mache ich das manchmal auch noch zum Spaß. So, wenn ich in die Fußgängerzone gehe oder so, das ist so mein eigenes Spiel dann, das ist so. Manchmal mache ich das noch so. Das Wichtige ist dann immer, die Regel einzuhalten, aber dass die anderen nicht merken, dass man das tut.
Wer den Film gesehen hat, dem kommt sofort der Schriftsteller Melvin in den Sinn. Gespielt von Jack Nicholson in Besser geht's nicht mit Helen Hunt. Für Melvin ist auf Pflasterfugen zu treten geradezu ein Tabu. Bei jedem Händewaschen benutzt er ein neues Stück Seife und ins Restaurant nimmt er sein eigenes Besteck mit. Mitmenschen, die seine Ordnung stören, kann er kaum ertragen und auch die sind von ihm zusehends genervt. Bei den Eheleuten Maschmann-Portwich hingegen ist die Stimmung erstaunlich gelöst.
Faul sein ist vielleicht noch eine Macke von mir. Dass ich so gerne liege und dann auch gerne einschlafe und schnell einschlafe. Aber ich weiß nicht, ob das auch das Spiel ist.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall eine gute Angewohnheit.
Also ich glaube, das ist wirklich eine Macke oder Marotte, so kommen, sich auf das Sofa pflanzen und dann aber auch innerhalb von Sekunden einschlafen sozusagen, egal was ist. Also mein Mann kann schlafen, sich entspannen.
Keiner von beiden scheint beleidigt, wenn der oder die andere noch ein Spleen seines Gegenübers aus der Westentasche zieht. Kommt es denn bei ihren so ausgefeilten Macken und Marotten nicht auch mal zum Konflikt?
Also so, wenn man selber dann eben im Stress ist oder irgendwie mit sich selbst nicht so im Reinen ist, dann kann man schon mal denken, oh Mann, ey, ne? Jetzt will ich morgens aber auch erstmal in die Kaffeemaschine oder irgendwie sowas. Ne? Dann bleibe ich dann lieber im Bett liegen und warte, bis das Ritual vollbracht ist. Also für mich ist das eher ein Gradmesser. Also wenn es gut läuft in der Beziehung, liebe ich die Ticks und Marotten meiner Frau. Und wenn ich merke, dass ich selber genervt bin oder nicht so im Reinen bin mit der Beziehung, dann fangen sie an zu nerven.
Wozu aber brauchen wir unsere Marotten, diese genau festgelegten Abläufe? Ich frage die Psychologin und Wissenschaftsjournalistin Fanny Jiménez. Sie hat die Aussprache ihres Namens eingedeutscht. Fanny Jiménez ist Expertin auf dem Gebiet sogenannter schrulliger Eigenheiten. Aufgefallen war sie mir durch ihre Kolumne in der Welt am Sonntag mit dem Titel »Bin ich noch normal, wenn?« Damals wurden Leserinnen und Leser aufgefordert zu schreiben, welche Ticks und Marotten sie oder ihre Liebsten so haben. Fanny Jiménez beantwortete die Fragen anschließend in der Zeitung. Aus dieser Kolumne ist ein Buch entstanden. Ich und mein Spleen heißt es.
Ich habe das im Buch so beschrieben als der Spleen oder die Marotte als kleines Helferlein. Ja, also wie so ein Freund, der immer dann kommt, wenn man ihn braucht, ohne dass man ihn rufen muss. Das heißt, Menschen haben Spleens vor allen Dingen, um die Welt für sich so ein bisschen überschaubarer zu machen oder übersichtlicher oder planbarer. Also wir sind ja umgeben von einer Welt, die hochkomplex ist, die völlig durcheinander läuft. Man kann nur sehr, sehr wenig selbst tatsächlich steuern von dem, was um einen rum passiert. Und das ist Menschen unheimlich unangenehm. Wir wollen immer gern die Kontrolle haben oder zumindest die Illusion, dass wir die Kontrolle haben. Und diese Spleens helfen dabei. Also wenn ich zumindest meine Wäsche zu Hause so sortiere, wie ich sie eben sortiere, dann weiß ich, das ist jetzt so, weil ich es entschieden habe, dass es so ist. Und auch viele andere Spleens, die sich nicht mit Ordnung beschäftigen, sondern zum Beispiel mit dem Essen, haben eine ganz ähnliche Funktion. Beim Essen ist mir sehr aufgefallen, dass Menschen das häufig nutzen, um ihre Gefühle zu regulieren. Also jeder kennt ja den Begriff, glaube ich, inzwischen Soul Food. Ne, so Trostessen. Das ist oft ein Essen, was man in der Kindheit gegessen hat. Bei mir ist es Grießbrei. Wenn es mir schlecht geht, dann esse ich Grießbrei. Was uns tatsächlich hilft, in schlechten Momenten uns wieder zu regulieren, uns auszubalancieren.
Wir treffen uns in einem Berliner Hinterhofcafé. Ein stilleres Plätzchen ließ sich um diese Zeit nicht finden. Es ist viel Verkehr in der Stadt. Fanny Jiménez erklärt, dass sich in unseren Marotten häufig auch unsere soziale Ader widerspiegelt.
Jeder kennt das, die kleine Form davon, nämlich dass man mit seinem Computer schimpft, wenn er nicht funktioniert. Und davon gab es ganz viele niedliche Abwandlungen. Leute, die sich bei ihrem alten Walkman oder CD-Player entschuldigt haben, dass sie ihn nicht mehr anschalten, obwohl sie ja noch funktionieren. Oder auch Menschen, die, das gibt es ganz häufig, Menschen, die beim Treppensteigen, denen es ganz wichtig ist, mit dem rechten Bein genauso viele Schritte zu laufen wie mit dem linken Bein oder auch keine Stufe auszulassen, weil das wäre ungerecht.
Ich fühle mich ertappt. Bei mir sind es die Schnürsenkel. Meist habe ich Turnschuhe an oder andere Schuhe zum Schnüren. Und immer, wenn ich aus dem Haus trete, merke ich, dass ein Schuh fester geschnürt ist als der andere. Mal der linke, mal der rechte. Das fühlt sich unangenehm an. Also bücke ich mich, um den einen Schuh fester zu schnüren. Mit der Folge, dass dieser dann wiederum etwas fester geschnürt ist als der andere. Das kann schon mal öfter hin und her gehen mit dem Bücken, mal nach links, mal nach rechts. Jeder, der mich dabei beobachtet, muss mich für verrückt halten. Das hat mich kürzlich so beschäftigt, dass ich meine Nachbarin von gegenüber darauf angesprochen habe.
Hi Uli, entschuldige, dass ich dich störe. Ganz kurz, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich immer, wenn ich aus dem Haus gehe, immer so meine Schuhe rechts und links zubinde?
Ehrlich? Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen.
Nee?
Nee. Ist ja witzig.
Okay, danke. Schönen Tag. Ciao.
Ich erzähle Fanny Jimenez die Geschichte.
Also, ganz normal, um gleich mal Entwarnung zu geben. Es gibt eine ganze Reihe von Spleens, die ähnlich aufgebaut sind. Und zwar die auf Symmetrie zielen. Das hat damit zu tun, dass unser Gehirn Symmetrie sehr, sehr schön findet. Ne, sowohl optisch, wir kennen das auch in der Kunst zum Beispiel. Wir mögen Symmetrien, auch Menschen mit symmetrischen Gesichtshälften finden wir meistens schöner als solche mit nicht symmetrischen Gesichtshälften. Also Symmetrie hat einen Charme, den unser Gehirn offenbar sehr mag. Was noch eine Eigenart des Gehirns ist, ist, dass es Konzepte, die eng mit Symmetrie verbunden sind, gleich mit abspeichert. Konzepte, die damit verbunden sind für viele, sind Gerechtigkeit zum Beispiel, ja? Ausgewogene Verteilung, Fairness. Und das heißt, würde ich jetzt mal vermuten, dass wenn Ihnen das sehr wichtig ist, dass beide Füße sich gleich anfühlen und beide Schuhe gleich eng gebunden sind, dass das ein Wert ist, der Ihnen zum Beispiel sehr wichtig ist.
Ich bin überrascht, was so eine komische Marotte alles aussagen kann. Und sie ist nicht meine einzige. Da ist zum Beispiel die Sache mit den Etiketten. Wenn ich Lebensmittel kaufe und in die Speisekammer einräume, drehe ich sie immer so, dass ich die Etiketten von vorne sehen kann. Es fühlt sich für mich einfach nicht gut an, wenn in meinem Schrank Verpackungen stehen, wo ich die Rückseiten sehe, mit den Inhaltsstoffen und den Zubereitungsvorschlägen. Und noch etwas. Ich kann zum Beispiel schief an der Wand hängende Bilder nicht ertragen. Wenn ich so etwas sehe und sei es nur eine Schieflage von 1-2 Millimetern, dann muss ich sofort nachsteuern. In Arztpraxen oder fremden Wohnungen wird das etwas unangenehm. Denn was gibt mir das Recht, sich an fremden Wänden zu schaffen zu machen? Deshalb mache ich das meist heimlich. Wenn das Wartezimmer leer ist oder meine Gastgeber kurz aus dem Raum gegangen sind, dann stehe ich auf und rücke ganz schnell das Bild gerade, auf das alles schön parallel zueinander hängt. Parallelität, das ist das Stichwort. Dinge, die auf dem Tisch liegen, müssen parallel zueinander sein. Bücher, Zettel. Nicht, dass ich sonderlich ordentlich wäre, aber wenn da schon etwas liegt, dann bitte gerade.
Gibt's auch ganz, ganz häufig, ne? Menschen, die Stifte so parallel legen oder manchmal kann man es auch beobachten im Restaurant, Leute, die dann gerne wollen, dass Gabel, Messer und Löffel ganz parallel liegen, wenn der Kellner das nicht so richtig hinbekommen hat, die nochmal nachsteuern und oft auch ohne das überhaupt zu registrieren selbst. Auch das ist etwas, was viele Menschen haben. Es ist teilweise gelernt, muss man dazu sagen, weil wir als Kinder natürlich sehr dazu hin erzogen werden, dass Dinge ordentlich sein sollen. Es ist also ein Konzept und ein Wert, der bei uns in der Gesellschaft auch eine große Bedeutung hat. Das ist, glaube ich, in anderen Kulturen nicht unbedingt so. Und was da auch interessant ist, finde ich, ist, wer das gern so hat, ist in der Regel relativ gewissenhaft. Gewissenhaftigkeit ist eine der 5 grundlegenden Dimensionen der Persönlichkeit, die Psychologen heute erfassen. Und man weiß, dass Gewissenhaftigkeit über die Lebensspanne immer weiter zunimmt.
Für die Zeitungskolumne waren es meist nicht die Betroffenen selbst, die der Psychologin schrieben, sondern deren Kinder, Partnerinnen und Partner oder auch Bekannte und Freunde. Kein Wunder, sagt Fanny Jimenez. Für einen selbst sind die Verhaltensweisen oft völlig normal. Es sind die anderen, die irritiert sind. Fanny Jimenez erinnert sich an die Zuschrift einer Frau, deren Mann Pilot war. Er flog immer 10 Tage durch die Welt, durch verschiedene Zeitzonen und hatte dann 10 Tage frei.
Dieser Mann, der Pilot, kam also nach Hause, war furchtbar müde, wollte eigentlich nichts machen außer schlafen. Er hat sich aber nicht ins Bett gelegt, sondern er hat angefangen zu putzen. Er hat vor allen Dingen die Waschbecken geputzt, im Bad und in der Küche. Und erst dann hat er sich hingelegt, um zu schlafen. Und das hat zwischen den beiden zu ziemlichen Konflikten geführt, weil die Frau hat sich gefreut, dass er kommt, wollte natürlich auch, dass er sich ausruhen kann. Es war also alles sauber und er hat nochmal drüber geputzt. Das hat sie nicht verstanden, deswegen hat sie sich gemeldet. Und tatsächlich ist die Erklärung aber ziemlich einfach. Manche kennen das von Tieren. Menschen sind ja auch Tiere, die ein Terrain haben, in dem Fall meist die eigene Wohnung oder das eigene Haus, das ihr eigen ist oder wo sie sich eben zu Hause fühlen und das als ihr eigenes wahrnehmen. Bei dem Piloten war das so, der war eben lange weg, kam dann wieder und so wie sozusagen Vögel ihr Nest einmal putzen und sortieren, wenn sie wieder ankommen, die machen das auch, hat er das gemacht. Es war also ein Mechanismus, um sozusagen wieder sein Nest zu seinem Nest zu machen. Und Putzen, da gibt es auch sehr schöne psychologische Studien dazu, nachgewiesenermaßen Putzen entspannt und man fühlt sich sehr, sehr gut danach. Deswegen hat er geputzt. Und seit sie das weiß, kann sie ihn putzen lassen, spart sich die Arbeit und er ist happy und geht dann schlafen. Also jetzt hat sie sogar ein gutes Gefühl dabei, weil sie weiß, das tut ihm gut.
Ein immer wiederkehrendes Thema, das häufig auch zu Konflikten führt, ist Ordnung. Dass Dinge auf eine ganz bestimmte Art hingelegt oder sortiert sein müssen, wie bei mir die Sache mit der Parallelität.
Das kennen bestimmt alle, die nicht alleine zu Hause wohnen, dass zum Beispiel es großen Streit darüber gibt, wie die Spülmaschine richtig einzuräumen ist. Und jeder hat da ein System. Und wenn der andere ihm in das System reinfuscht, dann kriegt man schlechte Laune und kriegt sich in die Haare. Das Gleiche beim Wäscheaufhängen. Ganz viele Menschen haben ein sehr spezifisches System. Manche sortieren sogar die Wäscheklammern nach Farben zum Beispiel. Also Menschen wollen vor allen Dingen zu Hause bei sich ein ganz bestimmtes System haben, ihre Ordnung. Und das ist ihnen sehr wichtig und daran ist auch schwer zu rütteln.
Und welche Marotten hat sie selbst, frage ich Fanny Jimenez. Gibt es da welche?
Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich jemandem gegenüber sitze, meistens beim Essen ist das natürlich der Fall, und das Besteck, also auch das Messer des Gegenübers zeigt auf mich, kann ich nicht leiden, auch schon immer. Das ist auch ein Spleen, den ich selber nicht bemerkt habe oder wo andere mich darauf angesprochen haben. Ich mag nicht, wenn das Messer auf mich zeigt. Und dann unternehme ich auch was. Ich schiebe den Brotkorb dazwischen oder stelle eine Wasserflasche dahin oder stupse das Messer sogar an, wenn es noch sauber ist, weil ich das nicht mag. Das war tatsächlich auch der erste Spleen, mit dem ich angefangen habe. Da habe ich natürlich nochmal einen klinischen Psychologen gefragt von der Humboldt-Uni hier in Berlin, ob es denn wirklich normal ist, weil ich mich da auf mich selber nicht so verlassen wollte. Und er sagte, es ist ganz normal.
Aber was ist schon normal? Dennoch stellt sich die Frage, wo handelt es sich um ein Spleen, eine Marotte und ab wann beginnt das Verhalten wirklich zwanghaft zu werden, wie bei Melvin, dem Filmhelden?
Natürlich variiert, was normal ist, je nach Kultur, je nach Zeitspanne, in der man sich das anschaut. Also kurz gesagt ist normal das, was die meisten für normal halten und das ist eben nicht überall und immer das Gleiche. Man kann das relativ einfach bei sich selbst überprüfen, wer das möchte. Also um bei dem Beispiel mit der Tür zu bleiben, man geht nochmal zurück und guckt, ob die Tür wirklich zu war, wenn man nicht genau aufgepasst hat, als man das Haus verlassen hat. Das passiert jedem Mal, das kennt auch jeder. Einmal zurückzugehen ist normal, ein zweites Mal, wenn man wirklich einen sehr vergesslichen Tag hat, auch noch okay. Beim dritten, vierten, fünften Mal wird es schwierig und zwar vor allen Dingen dann, wenn man das Verhalten nicht mehr selbst unterbrechen kann. Also solange man die Entscheidung treffen kann, ich habe jetzt dreimal geguckt, das Ding ist zu, und ich kann mich umdrehen und gehen und in Ruhe arbeiten und nicht ständig dran denken, dass die Tür vielleicht doch auf ist. Das wäre so der Punkt, wo man sagt, okay, das ist noch gesundes Verhalten. Jemand, der eine Zwangserkrankung hat, kann das nicht. Also dem ist sozusagen die Freiheit, diese Handlung zu unterbrechen, nicht mehr gegeben.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Barbara Grützner zählt. Sie zwingt sich immer wieder dazu, es sein zu lassen, wenn sie es merkt, weil sie es selbst irgendwann stört. Und das gelingt ihr auch. Deshalb ist sie nach der soeben gehörten Definition keine Zwangsneurotikerin, aber eine Zählmarotte hat sie. Und das, seit sie denken kann.
Ich zähle alles, was auf mich zukommt. Hier im Wohnzimmer, das habe ich alles schon gezählt, ich weiß es jetzt nicht mehr, wie viele Hölzer hier drin sind und die schwarzen Balken, also das zähle ich alles. Ja, wenn ich hier so sitze, ja, und dann fange ich an zu zählen.
Das Einzige, das sie im Haus erstaunlicherweise nicht gezählt hat, das sind die Treppenstufen, erzählt sie. An eine Situation kann sich die 77-Jährige besonders gut erinnern, obwohl sie schon Jahrzehnte zurückliegt.
Als wir jung verheiratet waren, da hatten wir eine Tapete, ich kriege sie nicht mehr zusammen, schwarz-weiß aber oder grau-weiß. Da habe ich mich kaputt gezählt, im Bett gelegen und gezählt und dann rüber, runter. Und es waren aber ganz viele Einzelteile. Ich musste immer wieder anfangen. Ne? Also verrückt, bis ich dann gesagt habe, jetzt ist aber gut. Ne? Jetzt vor kurzem war ich bei der Augenärztin und die hatte, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, irgendwie eine Platte und da waren dann auch verschiedene Fliesen drauf. Dann fing ich an zu zählen und dann sind es, wie viel sind es im Ganzen? Ach, das könnte man auch so machen, dann rücke ich das irgendwie anders hin. Ja, das ist mein Spleen.
Auch Autos zählt Barbara Grützner, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das tut sie dann auch mal laut vor sich hin. Auch dafür hat Fanny Jiménez eine Erklärung.
Das Gehirn ist eine kleine Maschine, die immer auf der Suche ist nach Reizen. Die versucht, wo auch immer sie kann, Input herzubekommen. Das heißt, wenn gerade nichts passiert, man sitzt an der Bushaltestelle oder man sitzt beim Arzt. Heute guckt man oft aufs Handy. Aber wenn man das nicht dabei hat oder eben davor, als es die noch nicht gab, haben ganz viele Menschen gezählt. Busse gezählt, Fenster gezählt, Quersummen aus den Autokennzeichen gebildet. Auch im Stau machen das Kinder super gerne. Das sind alles so Zeichen dafür, dass das Gehirn sich, wenn es nichts zu tun hat, etwas sucht. Und auch da gerne etwas sucht, was ein System hat, was Dinge erklärt, was es ein bisschen kleiner und einteilbarer und übersichtlicher erscheinen lässt.
Die komplexe Welt ein bisschen übersichtlicher machen, Hilfe in schwierigen Lebenslagen oder einfach Strategien gegen Langeweile. Deshalb machen wir also manchmal so komische Sachen und pflegen geradezu unsere Ticks. Je liebevoller wir uns dabei selbst betrachten, desto besser, meint Fanny Jiménez. Humor sei da auf jeden Fall hilfreich, wie in allen Lebenslagen.
Sie sind ja sogar nützlich. Also, ne, man stelle sich vor, die Frau und ihr Pilot, die hätten sich jetzt darauf geeinigt, dass er nicht mehr das Bad putzt. Dann wäre der Frieden erstmal gewahrt gewesen, aber er hätte wahrscheinlich nicht schlafen können.